ARD.
Ich liebe es, wenn Pepe seinen Motor anschmeißt. Für mich ist das neben Vogelzwitschern der schönste tierische Laut. Manchmal gurrt mein grau getigerter Freund auch wie ein Täubchen. Dann schmelze ich ähnlich dahin.
Du bist ja so anschmiegsam heute.
Wenn er dazu noch mit Hingabe meine Hand abschlägt, weiß ich, das ist Zuneigung auf Katzenart. So klingt Pepe, wenn er mal vor verschlossener Tür steht. Oder vor dem Fenster meines Nachbarn und unbedingt Einlass bekommen will. Pepes Spitzname ist auch der Pate von Mafia-Pate. Und ich kann euch sagen, er kommt immer ans Ziel. Entschuldigung auch nochmal an meine Nachbarschaft. Apropos ans Ziel kommen. Auch Eva Meyer, die Philosophin in dieser Reihe, hat zwei Kater. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wir Menschen uns von Katzen manipulieren lassen.
Yes, they manipulate us constantly. I think that when you live with other animals, you completely know how this works. So when I wake up in the morning, I need to put on my socks immediately because one of the cats bites in my toenails. And he does that because he wants to force me to go downstairs and to give them food.
Sie erzählt, dass ein Kater sie morgens immer in die Zehen beißt, damit sie schnell aus dem Bett flüchtet und es schneller Futter gibt.
Maybe manipulation is a bit of a heavy word, but I think that there's a lot of influence between humans and other animals all the time.
Sie meint, vielleicht sei Manipulation ein zu großer Begriff. Aber Mensch und Tier beeinflussen sich gegenseitig, und zwar ständig. Selbst dann, wenn man sich mal nicht versteht.
Ist dir langweilig? Du bist doch gerade erst von draußen reingekommen.
Obwohl Pepe und ich uns so gut kennen, gibt es immer noch ab und zu Laute oder Körpersprache, die ich nicht ganz genau einordnen kann. Hallo, ich bin Nathalie Putsche und ihr hört mit Tieren sprechen. Folge 6. Birger und die Katzen. Dieses Miau hat schon die alten Ägypter verzückt. Ich bin im Felidee Wildkatzen- und Artenschutzzentrum Barnim bei Berlin. Und vor mir im Gehege sehe ich die Urahnen unserer Hauskatzen, Falbkatzen, alias Herr und Frau Falbi. So groß wie unsere Hauskatze und grau mit leichten Tigerstreifen. Wer es nicht weiß, sieht keinen Unterschied zu einer europäisch kurzer Hauskatze. Aber die Katzenexpertin neben mir ist ganz aus dem Häuschen.
Also ich habe Glücksgefühle, die ausgeschüttet werden, ohne Ende hier gerade irgendwie.
Birger Dechsel hatte die Idee, dass wir uns hier treffen, wo es Groß- und Kleinkatzen gibt. Insgesamt 21 Katzenarten. Die Ortswahl hat auch mit der Vergangenheit der 58-Jährigen zu tun. Denn Birger ist quasi von der Verhaltensforschung bei Schneeleoparden zur Verhaltensforschung bei Hauskatzen gekommen. Ich selber fühle mich immer unwohl, wenn ich Tiere hinter Gittern sehe und gehe nicht in Zoos. Und doch habe ich natürlich auch Füchse in den Gehegen bei Hartmann Jenal gesehen, die man nicht mehr auswildern kann. Genauso wie die Wölfe bei Tanja Askani. In freier Wildbahn hätten sie keine Zukunft. Im Felidee Artenschutzzentrum sind ehemalige Zirkusfindelkinder, wie Tiger Diego, der als Baby hier in einer Kiste vor der Tür stand, oder beschlagnahmte Tiere von Privatpersonen. Das Zentrum beherbergt aber auch aussterbende Katzenarten als Beitrag zum Artenschutz. Besucher dürfen nur an Führungen teilnehmen, damit die Tiere ansonsten ihre Ruhe haben. Birger und ich bewegen uns erstmal weg von den Falbkatzen und setzen uns in eine Art Zwischentrakt, der zu den Gehegen führt. Hier riecht es überall streng nach Katzenpipi. Es beißt in meiner Nase. Birger dagegen schnuppert, als wäre es Rosenduft.
Ich bin echt süchtig.
Birgers Liebe zu Katzen hat früh begonnen. Sehr früh.
Ja, also ich glaube, Katzen liegen mir einfach im Blut. Und mein erstes Wort laut meiner Mama soll Maum gewesen sein. Das war das erste Wort. Ich habe nicht Mama gesagt, ich habe Maum gesagt. Wahrscheinlich irgendeine Mischung zwischen Mama und Katze, keine Ahnung.
Und dann geht's los mit unserer Schwärmerei.
Ich werde auch nicht satt, meinen Kater anzuschauen. Ich werde nicht satt von dieser Schönheit, von diesem Grazilen. Aber auch so diesem Hauch dass man merkt, da steckt noch weitaus mehr dahinter.
Ja, in jeder Lebensphase schon anzusehen. Also ich denke auch manchmal, die sitzen da und putzen sich gerade ein Bein hinterm Ohr und sehen dabei trotzdem noch so wunderschön aus, ja. Wo ich denke, wie macht ihr das einfach?
Also es ist ein bisschen bekloppt, aber mir fallen, auch wenn ich meinen Kater Pepe sehe, mir fallen den ganzen Tag kleine Lieder ein, die ich ihm singe.
Okay, wir beruhigen uns wieder. Birger hat mehrere Bücher über Hauskatzen geschrieben und sie arbeitet als Verhaltensberaterin für Katzen. Das heißt, sie fährt jede Woche zu Menschen, die Probleme mit ihren Tieren haben. Oder vermutlich eher andersherum. Birger versucht erstmal die Tiere und ihr Verhalten zu verstehen, übersetzt für die Katzenhalter und findet Lösungen für ein besseres Leben miteinander. Man kann sagen, sie spricht Katzensprache.
Stimmt es eigentlich, ich habe das nur mal irgendwo gehört, dass wenn Katzen die Augen so zusammenkneifen, dass das ein Lächeln ist?
Mirza Fleiderer, eine befreundete Zoologin, die nennt das das Lächeln der Felinen. Und das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Ausdruck, weil es sagt im Grunde genommen, ich bin friedlich. Ich frage damit als Katze auch, bist du auch friedlich? Ich bin friedlich.
Ich muss näher an Birger ranrücken, damit ich sie besser verstehe.
Gerade mit Katzen, die mögen das nicht, wenn man eine laute Stimme hat. Deswegen rede ich eher leise.
Sie erzählt mir, dass Katzen weibliche Stimmen bevorzugen. Vor allem die ganz hohen.
Das hat was wahrscheinlich damit zu tun, dass es sich in dieser Frequenz für sie angenehmer anhört. Und es sind häufig die Männer, die so tiefe Bassstimmen haben, wo Katzen erstmal, ja, viele Katzen sich nicht so richtig wohl mitfühlen. Da müssen sich erstmal dran gewöhnen. Also wenn sie sich dran gewöhnt haben und ihr Herrchen hat halt eine tiefe Bassstimme, ist das dann auch kein Problem mehr. Aber gerade so, wenn Katzen mit neuen Personen zu tun haben, sind es oftmals, ne, so die Verona Feldbusch-Stimmen, die hohen, ganz hohen Töne, die mögen sie häufig sehr, sehr gerne.
Okay.
Birgers große Leidenschaft für Katzen hat auf dem Hof ihrer Großeltern begonnen.
Und da hatten die natürlich einfach auch die Funktion, die Katzen früher hatten, dass sie Mäuse und Ratten und sowas alles dezimieren sollten. Und dann gab es leider eben auch immer, was heißt leider, ich habe das als Kind natürlich total genossen, gab es halt immer Nachwuchs, ne? Weil auch meine Großeltern haben damals nicht kastriert, wie das leider heute immer noch so ist. Sehr, sehr viele Jahrzehnte später haben wir immer noch die Diskussion mit Bauern, dass sie die Katzen nicht kastrieren. Und dann gab es halt ständig Nachwuchs, ne? Und es gab ständig kleine Kätzchen, mit denen ich Kontakt hatte. Und die Katzen waren immer für mich was ganz, ganz, ganz Besonderes.
Aber es sind zu viele Katzenbabys, die auf dem Bauernhof auf die Welt kommen.
Und mein Großvater hat eben die Kätzchen dann umgebracht, ne? Teilweise. Also ganz schrecklich, wenn ich da heute drüber nachdenke. Und meine Großmutter wollte das nicht so. Und wir beide waren dann so Partners in Crime. Und mein Großvater hatte halt das Ding, dass er sie nicht mehr töten kann, wenn die Augen offen sind. Also was haben meine Großmutter und ich gemacht? Also wir beide wussten mit der Mutterkatze zusammen, wo das Nest ist sozusagen. Und wir haben die dann immer beschützt, bis sie die Augen auf hatten.
Bevor sie sich auch beruflich ganz auf die Katzen konzentriert, studiert sie damals internationale Beziehungen.
Ich habe dann aber mich beruflich erstmal für den Artenschutz eingesetzt und hatte halt immer Privatkatzen. So. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich die große Möglichkeit hatte, für den Naturschutzbund Deutschland ein Schneeleopardenprojekt aufzubauen in Kirgisistan. Da kam dann sozusagen also Artenschutz, wofür ich mich beruflich entschieden hatte, mit meinen Hauskatzen irgendwo zusammen, weil ich dann die Möglichkeit hatte, auch wildlebende Schneeleoparden, die wir konfisziert hatten und die dort in ein Auffangzentrum, was vor Ort aufgebaut worden war, eben auch mit zu beobachten und mich mit allem Möglichen der Verhaltensbiologie von Schneeleoparden und allen Felinen eigentlich im Grunde genommen intensivst auseinandergesetzt.
Sie leitet das Schneeleopardenschutzprojekt von Mitte der 90er bis 2005. Vor allem verletzte Tiere, die nicht wieder ausgewildert werden können, aber auch Tiere, die illegal in Zoos und Zirkussen gefunden werden, kommen in das Auffangzentrum. Und Birger verbringt sehr viel Zeit vor den Gehegen der Großkatzen.
Und dann habe ich immer mehr festgestellt, also was ich hier ständig sehe, ich beobachte eine Großkatze, aber im Grunde genommen sehe ich vieles davon zu Hause, ne? Und als ich das kapiert habe, habe ich dann angefangen, wirklich alles, was es zur Verhaltensbiologie der Hauskatze gibt, mir unter die Finger zu reißen und zu besorgen. Damals gab es auch noch gar nicht viel in Deutschland.
Sie gehört zu den Pionieren in Deutschland bei der Verhaltensforschung von Hauskatzen.
Also die Kleinen waren ja vorher immer Familienmitglieder, Katzen waren halt immer da, waren immer Familie. Und plötzlich wurden die mehr als Familie noch, die wurden richtig Faszinosum im Grunde genommen.
Lieb gehabt und trotzdem Forschungsobjekt. Auf
ja, 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 total. Ja. Und das sind sie immer noch.
Stimmt es, dass Katzen, ich habe es auch nur mal irgendwo gehört, sich die Lautsprache nur wegen des Menschen angeeignet haben, weil untereinander wird ja nicht miaut, oder doch?
Also es ist schon so, dass Muttertier mit den Kitten sehr, sehr viel kommuniziert.
Die Katzenbabys zeigen mit dem Miauen, dass sie Hunger haben oder Aufmerksamkeit brauchen. Erwachsene Katzen miauen zwar auch, aber dieses bedürftige Kindermiauen setzen sie tatsächlich besonders gegenüber Menschen ein. Wobei Birger pauschale Aussagen zu Katzen nicht mag. Was für viele Katzen gilt, muss nicht für alle gelten.
Dann gibt es auch unterschiedliche Rassen. Du hast gerade schon die Siamkatze angesprochen. Die gelten als vokal.
Ich habe Birger erzählt, dass die Mutter von meinem Kater eine Siamkatze war. Pepe wurde zusammen mit seiner Mutter von Tierschützern aus einer Tötungsstation in Teneriffa geholt.
Also der Sohn hat wirklich einiges von seiner Mutter geerbt. Er erzählt wirklich sehr viel.
Hier zur Erinnerung einer meiner Lieblingslaute.
Was ist, wenn sie so gurren wie ein Täubchen?
Ja, das ist häufig eine Begrüßung. Das machen sie oft, wenn sie angerannt kommen und sich freuen. Brr, brr, brr. Ja, super. Das ist ein ganz toller Laut, ja.
Kann nur getoppt werden von... Na klar, ich spiel's euch auch nochmal ein. Birger erzählt mir, dass sie sich das Schnurren ihrer Katzen sogar aufgenommen hat. Für die Nächte, die sie durch ihre Arbeit nicht zu Hause sein kann.
Ja, ich höre mir dann teilweise nachts das Schnurren an, damit ich, irgendwas von meinen Katzen höre.
Durch Schnurren beruhigen sich Katzen auch selbst, sagt Birger, wenn sie Stress oder Angst haben. Aber sie schnurren genauso, wenn sie ihre Zuneigung ausdrücken möchten. Manchmal auch, wenn sie etwas wollen, quasi als Aufforderung. Und was man auch immer wieder hört, ist, dass Schnurren heilende Wirkung hat. Tatsächlich ist erwiesen, dass dieser wunderschöne Laut den Blutdruck von Menschen senken und uns beruhigen kann. Es gibt noch einen sehr häufigen Laut bei Katzen. Das Keckern. Den Begriff habe ich zum ersten Mal bei Hartmann Jenal in der vorherigen Folge gehört. Auch Katzen keckern. Ähnlich wie bei Füchsen ist es ein Frustrationslaut. Den hört man zum Beispiel, wenn Katzen am Fenster sitzen und draußen einen Vogel sehen, aber nicht an ihn rankommen. Das schnelle, geräuschvolle Auf- und Zumachen des Mäulchens nennt sich dann eben Keckern. Ich will von Birger wissen, mit welchem Problem die meisten ihrer Kunden zu ihr kommen.
Die meisten Probleme sind Probleme unter Katzen, Probleme im Mehrkatzenhaushalt. Deswegen habe ich ja extra ein Buch dazu geschrieben, weil das wirklich echt ein Thema ist, dass die Leute einfach noch nicht verstehen, dass zum einen sind Katzen jetzt nicht per se sozial und wollen nicht per se eine andere Katze neben sich haben und auch nicht jede Katze neben sich haben. Das heißt, sie müssen in den ersten Lebensmonaten gelernt haben, positive Erfahrungen mit anderen Katzen zu machen, lang genug beim Muttertier, bei den Geschwistern gewesen zu sein. Das bringt im Grunde genommen das Sozialverhalten und wie sozialfähig sie sind. So, wenn ich dann Katzen zu früh wegnehme, was immer noch passiert, also 8. Woche ist viel zu früh, um sie vom Muttertier und den Geschwistern zu trennen. Und dann lasse ich sie vielleicht 2 Jahre, 3 Jahre allein oder 4 Jahre und dann hole ich mir irgendeine andere Katze irgendwie und dann setze ich die gleich zusammen in einen Raum irgendwie. Macht das mal unter euch aus.
So, das heißt, ne? Die bekämpfen sich?
Das kann von Mobbing, wo die eine Katze nicht mehr auf die Toilette darf, bis zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Das kann sein, dass die Halter das gar nicht merken. Plötzlich ist eine Katze aber unsauber und das Thema ist gar nicht die Unsauberkeit, sondern die Unsauberkeit ist ein Ausdruck davon, dass Probleme im Mehrkatzenhaushalt gibt.
Ist Frust?
Stress.
Durch diese Podcast-Reihe wird mir noch deutlicher, wie viel als eine gemeinsame Sprache verstanden werden kann. Selbst sowas wie eine plötzliche vermeintliche Unsauberkeit. Eine Bekannte hatte einen neuen Freund, der keine Katzen mochte. Das spürte der Kater ganz genau und fing an, überall hin zu pinkeln. Sein Weg, um den Eindringling zu vertreiben. Manchmal passt es nicht wirklich zusammen und der neue Partner geht irgendwann wieder. Nicht die Katze. Aber es gibt auch Fälle, da setzt die Katze auf eine andere Strategie.
Und ich kann dir sagen, ich habe so viel Beratung, wo ich dann Monate später einen Anruf kriege oder eine Mail. Mein Mann ist meiner Katze total verfallen. Die machen wirklich dieses Projekt, ich überzeug dich jetzt von mir. Und in der Regel schaffen sie es.
Aber wie machen Sie das?
Durch Beharrlichkeit, Scham, unglaublich viel Scham. Und es wird ja immer nur gesagt, dass Hunde Menschen so gut verstehen. Und dem würde ich total widersprechen. Weil um jemanden so gut um den Finger wickeln zu können, musst du verstehen können, was im anderen vorgeht. Das hat schon fast was von einem starken Einfühlungsvermögen und einer starken Fähigkeit zu beobachten. Katzen beobachten wie keine andere Art.
Ja, ich fühle mich manchmal wie durchdrungen von Pepes Blicken. Und Bürger bestätigt mir, es gebe nichts, was sie nicht mitkriegen. Auch, ob man wach ist oder schläft. Kennen bestimmt auch einige. Man hat der Katze morgens im Bett den Rücken zugedreht, ist noch nicht richtig wach, öffnet gerade die Augen und zack, steht sie direkt vor deinem Gesicht.
Die beobachten unseren Atem und die kriegen genau mit, wann der Atem sich verändert. Die kriegen genau mit, wann ich sozusagen wach bin und wann nicht.
Sie habe irgendwann Kameras mitlaufen lassen, um das herauszufinden.
Ich bin jemand, ich liege sehr still im Bett. Ich lege mich hin und 10 Stunden später wache ich so auf, wie ich vorher gelegen habe irgendwie. Und ich habe immer gedacht, wie kriegst du das jetzt mit, was bei mir was passiert? Und dass ich in einem anderen Bewusstseinszustand bin, dass ich jetzt am Meditieren bin. Aber dann kommt die Pfote so ganz,
ja,
ganz, ganz leicht, ganz zärtlich. Ne? Ist ja, ne, ist ganz zärtlich. Ja. Irgendwie. Und dann habe ich verstanden, aha, du atmest anders, wenn du schläfst, als wenn du wach bist.
Vor Katzen könne man sich nicht verstellen, meint Birger. Und sie betont, wie schon andere aus den Mensch-Tier-Verbindungen in dieser Reihe, dass man offen bleiben müsse für das, was die Tiere einem sagen wollen. Denn auch in der Verhaltensforschung kämen immer wieder neue Erkenntnisse dazu. Bis vor kurzem sei man zum Beispiel noch davon ausgegangen, dass für Katzen Revier und Futter wichtiger sind als das Zusammensein mit ihren Menschen.
Was dann dazu führt, dass manche Menschen 3 Wochen in Urlaub fahren und einfach mal ja 1-2 am Tag kommt jemand und schmeißt da irgendwie Essen und Futter rein und das reicht, weil die Katze ist ja so ans Revier gebunden. Und neueste Studien haben gezeigt, nein, das stimmt nicht, sondern dass sie sich ganz, ganz eng an Menschen binden. Die leiden, wenn du nicht da bist, die vermissen dich.
Diese tiefe Verbindung haben mein Kater und ich, da bin ich mir ganz sicher. Und Bürger betont, dass auch gemeinsame Abläufe und Rituale verbinden. Pepe jedenfalls begleitet mich täglich jeden Morgen auf die Toilette.
Ganz viele Katzen gehen mit ihren Leuten gemeinsam auf Toilette. Das finde ich super. Das ist wahrscheinlich irgendwie auch wieder so ein gemeinsames Ritual. Das ist dann auch so ein gemeinsamer Geruch, den man da auch produziert irgendwie. Okay. Den Katzen dann auch noch anders bewerten, als wir den bewerten.
Und vielleicht will er mir damit auch sagen, mach dir keine Sorgen, ich pass auf, dass du in Sicherheit bist währenddessen. Denn andersrum haben sie wohl diese Sicherheit von ihrem Menschen beim Toilettengang sehr gerne.
Wenn Katzen auf der Toilette sind, sind sie sehr fragil. Und sie sind in dem Moment, wo sie sich lösen, so nennt man das, sind sie einfach, wenn sie sich dann da hinhocken, sind sie angreifbar. Mhm. So, und wenn sie dann mit dir zusammen irgendwo sitzen, ist das natürlich ein Schutz auch für sie.
Mir fällt noch etwas ein, was seit Jahren immer gleich ist. Katzen sind für mich ja auch irgendwie wie kleine Kobolde. Ich erzähle Bürger davon, wie Pippe früher mehr, aber heute immer noch, hinter der Tür auf mich lauert, um plötzlich mit lautem Miau um die Ecke zu springen, das Gesicht dabei eine Grimasse mit weit aufgerissenem Maul. Und ich erschrecke jedes Mal wieder.
Komm, spiel mit mir, mach was mit mir, sei doch meine Beute.
Okay, sei doch meine Beute.
Ja, 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 Spiel bei Katzen hat immer was mit Jagd zu tun, immer mit Jäger und Beute.
Dann weiß ich wahrscheinlich ziemlich oft seine Worte.
Ja, also ja.
Ich glaube, ja.
Ja, und wenn du dich dann vielleicht auch noch erschrickst, dann macht das richtig Spaß. Das ist nicht Humor, das ist Jagdspiel.
Ah, danke. Gut.
Hätte ich das lieber nicht wissen wollen? Was mich allerdings brennend interessiert ist, warum suchen sich Katzen in einem Raum, wo viele Personen sind, ausgerechnet den Menschen raus, der oder die gar nicht mit der Katze sprechen will?
Die drängen sich nicht auf, die haben die Katzenetikette drauf. Das ist der Grund, warum Allergiker immer von Katzen belagert werden.
Stimmt.
Ja, weil die gehen nicht hin, mietz, 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 oh, darf ich dich anfassen, darf ich dich hochnehmen, oh, ich liebe Katzen, darf ich dich mal kurz. Das finden Katzen schrecklich, sie kennen diese Person nicht und kommt gleich an. Und das ist der Grund, und die gucken dann auch, die Katzenallergiker, die gucken weg, die machen körpersprachlich genau das, was man machen muss, eigentlich um eine unbekannte Katze für sich zu gewinnen.
Also Allergiker und nicht Katzenfans. Ihr wisst, was ihr machen müsst, um Katzen von euch fernzuhalten. Seid schön aufdringlich, lockt sie an und sagt 10-mal Mietz, Mietz, Mietz. Dann kommt sie garantiert nicht. Ich habe es am Anfang der Folge ja schon erwähnt. Auch Eva Meyer, die niederländische Philosophin, mit der ich immer wieder im Zoom verabredet bin für diese Reihe, hat 2 junge Kater. Die treiben wohl gerne ihre Spielchen mit der Hündin, die irgendwann genervt ist und bellt. Der nächste Schritt wäre dann, die beiden zu jagen und auch zu knurren. Aber einer der Kater würde dem neuerdings zuvorkommen.
He simply drops himself on the floor and shows his stomach, like dogs do too when they play with each other.
Der Kater lässt sich wohl auf den Boden fallen und zeigt der Hündin seinen Bauch. Sie erzählt mir, dass das funktioniert, denn die Hündin würde sofort aufhören zu bellen.
I think the general consensus about showing your stomach to someone is that you are showing that you're harmless, that you're vulnerable. So I think it's a clear signal.
Der allgemeine Konsens sei also vermutlich, dass das Bauchzeigen bedeutet, dass man harmlos ist, unverletzlich. Wenn doch nur alle Dialoge zwischen unterschiedlichen Lebewesen so gut funktionieren könnten. In ihrem Buch »Die Sprachen der Tiere« schreibt Eva Meyer, dass sich dadurch die Lebensumstände für Tiere, aber auch für Menschen deutlich verbessern würden.
I wrote about geese, for example, in the Netherlands, because there are a lot of geese who come to visit. We have very nice grass, we have the meadows with the cows. But the farmers don't like the geese because they poop on the land and there are just too many of them. The Dutch attitude usually is to kill all the animals. But the problem is with geese, if you kill them, new geese will come because they fly and the grass is still nice, you know? So the next group comes and then settles there. So we shouldn't do it like that. Instead, we should designate certain spaces where the geese can be because they also need a place to live. And the thing is that geese also learn and they also tell each other. It's much better to see them as beings with whom we can enter into dialogue than to harm them.
Sie habe zum Beispiel über Wildgänse geschrieben, die von niederländischen Landwirten getötet werden. Aber es bringe gar nichts, sie umzubringen, denn es kommen immer wieder neue Gänse, weil sie keinen anderen Platz haben. Stattdessen sollte man Orte bestimmen, wo sie sein könnten. Sie meint gezielte Begrünung und Pflege von stillgelegten Flächen. Denn auch Gänse seien lernfähig, betont sie, und sie würden gute Plätze untereinander weitererzählen. Es geht für Eva Meyer immer darum, Tiere als Wesen zu sehen, mit denen man in Dialog treten kann. Sie ist begeistert davon, wie das zum Beispiel in Istanbul funktioniert. Wer schon mal da war, wie ich auch, weiß, dass die ganze Stadt voller Katzen ist. Überall stehen Näpfe und Essen und Wasser herum und sogar kleine Katzenhäuschen.
And humans really speak cat very well. So I visited a museum and I saw that the doorman at the museum was having a really long conversation with a cat who wanted to go into the museum. And the doorman was telling this cat, no, you can't go into the museum. And the cat was like, well, I really want to go out inside. Please let me inside. These human-cat relations are a very nice example of how humans and other animals can co-shape a culture and come to understand each other better and live together in freedom.
Sie sagt, die Menschen dort würden die Katzensprache wirklich gut sprechen. Sie habe bei einem Museumsbesuch mitbekommen, wie der Türsteher dort ein langes Gespräch mit einer Katze hatte, die unbedingt rein wollte. Der Mann habe ihr ruhig und immer wieder erklärt, dass das nicht geht. Die Philosophin findet, diese Mensch-Katzen-Beziehungen seien ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Menschen und andere Tiere eine gemeinsame Kultur formen können. Wir sind auf dem Weg zum Schneeleopardengehege. Birgers letzter Besuch hier ist schon etwas länger her. Wir bleiben erstmal vor den Tigergehegen stehen.
Oh, bist du eine hübsche Maus. Bist du ein Hübscher.
Dort leben Findeltiger Diego und Tigerin Heike. Sie können sich einzeln zurückziehen, aber auch in den Gehegen treffen.
Man entdeckt immer wieder Sachen, wo man sagt, ja, wow, da hat sich sozusagen die domestizierte Form gar nicht so weit von der Wildform entwickelt.
Heike.
Der Tiger weiß nicht, dass er ein Tiger ist. Wir sind schüchtern.
Tiger sind schüchtern?
Heike ist schüchtern.
Hier draußen werden wir jetzt von Kuratorin und Tierpflegerin Conny begleitet. Und auch Bürgersmann Dirk ist dabei. Ebenfalls Katzentherapeut. Der hat wohl Löwenbändiger als Vorfahren, erzählt er mir. Ich sag ja, in Bürgers Leben dreht sich wirklich alles um Katzen.
Bei Diego muss ich eine besondere Vorsicht aussprechen. Er pinkelt gerne durch den Zaun.
Echt? Er markiert durch den Zaun?
Genau.
Super, schön.
Ich unterstelle ihm auch, dass er es absichtlich macht. Deswegen, wenn er sich wegdreht, der Schwanz geht hoch zur Seite, hüpfen, weil er kommt bis auf die andere Seite des Weges.
Ich hoffe, dass der Tiger uns noch nicht vergraulen will und beobachte, wie er sich an das Gehegegitter schmiegt. Wenn mein Kater das macht, wenn er morgens mit mir ins Bad geht, dann streicht er an der Wanne entlang, an der Toilette. Was ist das dann?
Das ist eben auch eine Form der leichten Gesichtsmarkierung. Also ich hinterlasse da dann überall meine Gerüche, weil Markierungen müssen ja auch immer wieder aufgefrischt werden. Das heißt, im Revier, wenn die nicht wieder aufgefrischt werden, dann verblassen die ja irgendwann. Das heißt, es ist, als wenn du ein Klingelschild irgendwo hast und der staubt dann zu.
Ja.
So, okay.
Ja.
Ja, ich wollte gar nicht mehr in Sicherheit bringen, bevor ich filme.
Und Diego hat es doch getan. Er wollte uns ganz offensichtlich möglichst schnell vertreiben.
Du stehst gerade in der Tigermarkierung.
Tigerpipi, ne? Und meine Kappe liegt auch im Tigerpipi, super. Aber es ist ja was Besonderes, von daher nehme ich das jetzt einfach mal mit.
Wir ziehen weiter in Richtung Schneeleopardengehege.
Guck mal, wen wir hier haben.
Bis uns eine weiß-bunte Hauskatze entgegenkommt.
Hallo, wer bist du denn?
Das ist Frechmaus.
Hallo, Frechmaus.
Ich spiele sehr gerne die Show, wenn wir
hallo,
hier sind.
Hallo, Frechmaus.
Bürger ist wieder verzückt.
Frechmaus ist bei uns geboren. Das heißt, die kennt das von klein auf. Die hat gelernt, wo darf ich rangehen und wo nicht. Es ist tatsächlich oft so, dass dann doch nochmal Jagdsituationen kommen, wo dann die Katze außen düst und dann der Schneeleopard innen düst und jeder auf seiner Seite des Gitters.
Bürger zeigt mir an Frechmaus, wie man sich einer fremden Katze am besten annähert.
So, sie kam ja jetzt mit hoch erhobenem Schwanz an, sie kam mit nach vorne gerichteten Ohren, sie zeigte eigentlich, sie möchte Kommunikation haben. Deswegen bin ich erstmal runtergegangen und habe ihr erstmal meine Hand angeboten, dass sie riechen kann. Und dann entscheidet sie selber, was sie möchte. Häufig, wenn man dann die Hand hinhält und man weiß, das ist eine domestizierte Katze, ne, die hat einen Halter, die ist an Menschen gewöhnt, dann machen sie häufig, dass sie sich dann daran reiben. Ne, das ist dann eine Form, ihren Geruch zu hinterlassen.
Dann gilt der Kontakt als angenommen.
So, und jetzt sind wir bei den Schneeleos. Oh, die Leos.
Birgers Gesicht, pure Verzückung.
Und ihr seht halt eben auch, wie schön sie sind. Und ihre Schönheit ist ihnen natürlich auch zum Verhängnis geworden. Der Pelz, ne? Deswegen werden sie natürlich gewildert.
Oh ja, die Schönheit ist nicht zu übersehen. Das dichte Fell, die plüschigen Ohren, der flauschig dicke lange Schwanz. Sie seien normalerweise auf 3400 Metern zu finden und vom Aussterben bedroht. Bürger weiß wirklich alles über Schneeleoparden, aber das würde für diese Folge den Rahmen sprengen. Ich konzentriere mich auf die Körpersprache. Denn auch hier, meint sie, kann man wieder viel sehen, was Hauskatzen auch machen, wenn sie kommunizieren. Direkt vor uns ein Weibchen, die sich an den Metallstäben des Geheges reibt.
Ich sage immer wieder, das ist mein Revier. Das Reiben hat aber auch noch eine soziale Komponente. Auch Katzen, die gerade Kontakt suchen, auch die können reiben irgendwie. Und trotzdem hat es auch noch die zweite Funktion, dass es auch dabei noch Pheromone immer hinterlassen werden. Genau wie eine Katze, die lange auf dem Platz liegt, hinterlässt dort auch wieder ihre Gerüche. Und damit auch mit anderen Katzen, mit denen sie zusammenlebt, sagt sie auch, ich habe hier jetzt lange gelegen, das riecht jetzt sehr nach mir. Ich könnte hier vielleicht auch einen Anspruch auf diesen speziellen Platz auf dem Kratzbaum stellen irgendwie.
Wäre es sinnvoll, auch ihr jetzt zuzuzwinkern?
Also zu starren ist immer etwas, was Katzen immer als eine unhöfliche Form der Kommunikation bis zu einer aggressiven Geste sozusagen werten können. Also du starrst keine Katze an. Die sind das natürlich gewohnt, die werden angeguckt und die kennen das alles. Das heißt also auch Katzen können lernen, Menschen machen halt komische Sachen. Menschen gucken sie die ganze Zeit an, auch wenn das eigentlich ja eine Form schon fast der Provokation ist. Das können sie dann schon auch unterscheiden, weil sie auch unsere Stimmungslage dabei spüren.
Hier ist auch eben spannend, der Schwanz sieht man ja unten, der zuckt hier nicht.
Ja.
Und würde jetzt der Schwanz zucken, dann wäre natürlich die Aufmerksamkeit von einer potenziellen Beute oder von einem potenziellen, Konkurrenten, den man nicht möchte, würde sich vielleicht auf sie ziehen. Und deswegen ist hier der Schwanz ganz, ganz still.
Dafür schlagen Hauskatzen umso mehr mit dem Schwanz.
Wenn der Schwanz sehr schnell hin und her peitscht auf dem Boden, dann würde ich die Finger aber gefälligst davon lassen, weil sie hat einen sehr starken Erregungszustand in dem Augenblick. In manchen Situationen weiß ich auch noch nicht genau, wenn der Schwanz sich so ein bisschen bewegt, ist das häufig ein Hinweis darauf, ich bin noch nicht so ganz entschieden, was ich jetzt gerade mache. Also eine richtig entspannte Katze, bewegt sich der Schwanz eigentlich nicht, obwohl es auch Hauskatzen gibt. Es gibt auch wieder individuelle Ausprägungen, die sind ganz entspannt, ja, und trotzdem bewegt sich der Schwanz manchmal. Aber das zeigt, das sind dann oft Katzen, die haben so eine innere Anspannung.
Eine weitere Schneeleopardin kommt dazu. Aber nach wenigen Minuten scheint die eine Kätzin der anderen Kätzin gesagt zu haben, geh doch bitte weg. Ich will wissen, was sie dazu veranlasst hat, weil ich kein eindeutiges Geh weg mitbekommen habe.
Katzen haben da ein Regelwerk, wie sie miteinander individuelle Beziehungen ausprägen. So, und das heißt, dass sie so zum Beispiel zulassen oder auch sagen, wer darf wie weit an sie ran. Das nennt man Individualdistanz und die kann bei Katzen ganz unterschiedlich sein, je nachdem, welche Beziehung sie zu einer anderen Katze haben. Ich rede jetzt über Hauskatzen und das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt und das ist in dem Kontext erlaubt. Und Katzen haben halt eben leider auch nicht so viel Beschwichtigungsfähigkeiten und Signale, wie jetzt Hunde zum Beispiel haben. Deswegen wird ganz viel ja auch durch indirekte und kurze Kommunikation ausgemacht und durch so eine Art Regelwerk auch.
In diesem Fall hat die Schneeleopardin der anderen wohl nur mit dem Drehen des Ohrs zu verstehen gegeben, dass sie bitte weggehen soll.
Was ist noch indirekt und kurze Kommunikation?
Na, indirekt ist zum Beispiel, indem ich an einer bestimmten Stelle kratze, indem ich da olfaktorische und auch visuelle Markierungen hinterlasse.
Ich will wissen, ob sich plötzliches Putzen auch dazu gehört.
Das ist ein Verhalten, was man im Übersprung bei Katzen ganz schnell findet. Auch so, wenn sie gerade einen Konflikt miteinander haben und nicht wissen, wie sie den lösen sollen, dann kommt ganz schnell... Erstmal so ein bisschen putzen. Putzen ist auch selbstberuhigendes Verhalten.
Das machen sie genauso, wenn sie im Miteinander mit uns nicht weiter wissen. Diese kleinen kurzen Beschwichtigungen und Übersprungshandlungen. Spannend ist noch, was Bürger über das Sprechen von Handaufzuchten und Straßenkatzen erzählt. Offenbar sind Straßenkatzen aus verschiedenen Gründen behutsamer mit Menschen, weil sie von anderen Katzen gelernt haben, dass nicht alles toleriert wird. Wir sind inzwischen wieder am Eingang des Artenschutzzentrums angekommen. Dort ist das Gehege von Gepardin Sami, 13 Jahre alt und damit Seniorin.
Hey Sami, hallo.
Wow, das Schnurren einer Gepardin. Kein graues Fell, keine anderen für mich sichtbaren Alterserscheinungen. Sie wirkt auf mich wunderschön.
In der Natur kann man sich's ja nicht erlauben, krank und alt auszusehen.
Deswegen versuchen ja auch Hauskatzen, wenn sie krank und alt sind, ihre Schwäche nicht zu zeigen. Manchmal machen die dann erst richtig einen auf dicken Maxe, haben Arthrose und versuchen dann irgendwo hochzuspringen, wenn sie beobachtet werden, damit die anderen meinen, sie wären fit und leg dich nicht mit mir an.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, was ganz offensichtlich alles zur Kommunikation gehört. Mein Kater Pepe ist 17. Und ja, er klettert immer noch wie ein Jungspund, vor allem, wenn er Publikum hat. Apropos Pepe und mein Hund Tabo. Es wird Zeit, nach Hause zu fahren. Bürger will noch ein bisschen bleiben, bevor sie zu ihren Katzenmitbewohnern zurückkehrt.
Also ich glaube, wenn viele von uns ihre Umgebung, ihr Leben so beobachten würden wie Katzen ihr eigenes, dann würden viele von uns ein besseres Leben haben, weil wir viel mehr Sachen mitkriegen würden, auch von unserem Gegenüber und alles.
Das war Mit Tieren sprechen. Ich bin Nathalie Putsche. Dieser Podcast ist eine Produktion für SWR Kultur und ihr könnt alle 7 Folgen und den Prolog in der ARD Audiothek hören. In der nächsten Folge von Mit Tieren sprechen bin ich in der Schweiz, bei Sarah und ihren Schweinen.
Die sagen so erstklassig, wie schön, dass du da bist. Das ist so ein Grund, das geht so.
Wie sprechen Schweine? Sarah Heiligtag weiß es. Sarah und die Schweine in Folge 7. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für alle von euch, die tierbegeisterte Kinder haben. Anna und die wilden Tiere. Tierreporterin Anna kommt darin wilden Tieren ganz nah. Egal ob Haien, Waldameisen oder Schlangen. Ihr und eure Kinder erfahrt dabei vieles über Tiere, das ihr garantiert noch nicht wusstet. Zum Beispiel über superstarke Abwehrtechniken gegenüber Feinden oder mit welchen schlauen Mitteln sie an ihr Lieblingsfutter gelangen. Der Podcast ist eine Empfehlung für Kinder und alle, die Tiere lieben. Anna und die wilden Tiere in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.